Deutschlandfunk. Sport.
Die deutschen Handballerinnen erleben bei der Europameisterschaft in Dänemark gerade alle Höhen und Tiefen. Am Anfang die positiven Corona-Tests bei den ersten Gegnerinnen aus Rumänien, dann die historische Niederlage gegen Norwegen, trotzdem das Weiterkommen. Und gestern gab es ein hochspannendes Spiel gegen die Niederländerinnen um den sicheren Einzug ins Halbfinale. Jessica Sturmberg erzählt alles Weitere dazu und was sonst noch wichtig ist im Sport.
Bei der Handball-Europameisterschaft der Frauen in Dänemark gab es gestern Abend ein dramatisches Hauptrundenspiel des deutschen Teams gegen die Niederlande. Es ging um die beste Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Thorsten vom Wege.
Wieder einmal haben Deutschlands Handballerinnen ein wichtiges Match in der Schlussphase verloren. Wieder einmal hielten die Nerven nicht. Gegen Weltmeister Niederlande gab es ein sicherlich auch ein bisschen unglückliches 27:28, weil man in der sogenannten Crunch-Time gegen Holland einfach nicht clever genug war, unnötige Zeitstrafen kassierte, die besten Chancen nicht verwerten konnte. Aber zum Trauern bleibt gar nicht viel Zeit, meint Rückraumspielerin Kim Neitzinavicius.
Natürlich hatten wir auch die Chance, das Spiel auf jeden Fall zu gewinnen oder zumindest einen Punkt zu holen. Aber jetzt ist das Ergebnis nun mal so. Wir haben trotzdem immer noch in den eigenen Händen ins Halbfinale zu ziehen und das wollen wir unbedingt machen.
Deutschland zieht nämlich in die Medaillenrunde, wenn man gegen das Überraschungsteam aus Kroatien das letzte Hauptrundenspiel mit mindestens 2 Toren Differenz gewinnt. Dann wäre auch egal, wie die Konkurrenz spielt. Gegen die Südosteuropäerin trat die DHB 7 zuletzt im Sommer 2019 zweimal in der WM-Qualifikation an. In Koprivnica gab es ein Unentschieden, daheim in Hamm wurde mit 25:21 gewonnen. Damals hielt die deutsche Mannschaft dem Druck stand. Gelingt das wieder, winkt das Halbfinale.
Das Spiel gegen Kroatien ist heute um 17:45. Und heute sowie morgen wird auch der 12. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ausgetragen. Es ist englische Woche. Borussia Dortmund ist zu Gast bei Werder Bremen. Und nach der Entlassung von Trainer Lucien Favre wird heute schon der neue Cheftrainer sein Debüt geben. Edin Terzic, der 38-jährige bisherige Co-Trainer, wurde gestern vorgestellt.
Ich bin 30 Kilometer von hier geboren. Bin damals als 9-Jähriger das erste Mal mit im Stadion gewesen und ja. Danach war klar, für wen das Herz schlägt. Es gibt 2 Arten, wie man ein Fußballspiel gewinnen kann. Das ist einmal, wir versuchen, 1 Tor weniger zu kassieren als der Gegner. Ich bin eher dafür, dass wir bereit dafür sind, 1 Tor mehr zu schießen als der Gegner, um es einfach kurz zusammenzufassen.
Und die Mannschaft, die für den Rauswurf von Favre gesorgt hatte, der VfB Stuttgart, hat den FC Union Berlin zu Gast, der wiederum ebenso überraschend einen Punkt gegen Bayern München geholt hatte. VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo.
Es war schon ein besonderes Spiel, besondere Leistung und auch besonderes Ergebnis für uns, ich glaube für allen. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir den Reset-Knopf drücken, zu zeigen, dass wir 3 Tage später mit einer ähnlichen Schärfe, einer ähnlichen Intensität auch das Spiel bestreiten können. Nach so einem Erlebnis zeigt auch Charakter. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen für das Spiel gegen Union. Es ist Charakterstärke.
Aus Sicht der Bundesliga ist die Europapokal-Gruppenphase äußerst erfolgreich verlaufen. Alle deutschen Vertreter sind weiter. Doch jetzt in der K.O.-Phase wird es deutlich schwieriger. Wer bei der Achtelfinal-Auslosung der UEFA wen zum nächsten Gegner bekommen hat, berichtet Holger Dahl.
Vor allen Dingen die deutsch-englischen Duelle haben es in sich. Borussia Mönchengladbach muss gegen Manchester City, den Club von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola, ran. Leipzig trifft auf den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Beide Aufgaben werden nur schwer zu lösen sein. Etwas leichter haben es der FC Bayern und Borussia Dortmund. Dortmund trifft auf den FC Sevilla, die Bayern auf Lazio Rom. Gladbach und Leipzig starten zu Hause ins Achtelfinale, Dortmund und die Bayern auswärts.
In der Europa League trifft Bayer Leverkusen auf Young Boys Bern und die TSG Hoffenheim spielt gegen das norwegische Team Molde FK. Nach nicht einmal 3 Monaten im Amt hat Eisschnelllauf-Bundestrainerin Jenny Wolf ihren Rücktritt erklärt. Matthias Friebe mit den Hintergründen.
In einer Mitteilung auf ihrer Homepage schreibt Jenny Wolf, die Gründe seien vielfältig und mehrschichtig. Dass es nun zur schnellen Trennung komme, so die Sprintweltmeisterin 2008 und Olympiasilbermedaillengewinnerin von 2010, läge vor allem daran, dass sie sich die Strukturveränderung und den neuen, sehr harten und geradlinigen Kurs der neuen Verbandsführung um Matthias Große anders vorgestellt habe. Mit Wolf verliert Große die wichtigste Personalie für den Neuaufbau. Zuvor hatte er Bundestrainer Erik Baumann entlassen. Baumann hatte seit Monaten ein äußerst angespanntes Verhältnis zu Großes Lebensgefährtin Claudia Pechstein. Der Weggang von Jenny Wolf ist nicht die einzige Personalveränderung bei der DESG. Auch der Assistenzbundestrainer der Shorttracker, Leon Kaufmann Ludwig, hat sein im September begonnenes Engagement beendet. Er habe weder einen Vertrag noch Bezahlung für seine Arbeit erhalten, sagte Kaufmann Ludwig. Am Freitag will sich Verbandspräsident Große zu einem, wie die DESG es nennt, Zwischenfazit äußern.
Und noch eine Geschichte aus dem US-Sport, wo ein weiteres Team seinen bisher rassistischen Namen geändert hat. Der Baseballclub Cleveland Indians folgt damit dem Beispiel des American Football Teams aus Washington, das den Begriff Rothaut im Sommer aus seinem Vereinsnamen gestrichen hatte. Heike Oldop.
Tonight, the New York Times and ESPN are reporting the Cleveland Indians have decided to change their team name.
Nach 105 Jahren wollen sich die Cleveland Indians endlich von ihrem stets umstrittenen Vereinsnamen trennen. Dies hatte sich bereits im Sommer angekündigt, als der Verein im Anschluss an die Namensänderung beim Footballteam der Washington Redskins intensive Gespräche mit amerikanischen Ureinwohnern angekündigt hatte und beispielsweise Cleveland-Trainer Terry Francona betonte, dass man nie respektlos sein wolle, aber das allein nicht mehr ausreiche. Seit vielen Jahren schon hatten Native Americans wie Philip Yenyo vor dem ersten Heimspiel der Saison am Stadion in Cleveland gegen den Vereinsnamen protestiert. Als der Club sich dann 2018 entschied, auf das Logo und Maskottchen Chief Wahoo, eine grinsende Indianerkarikatur, zu verzichten, sah Yenyo dies als kleinen Erfolg. Es fühle sich gut an, dass die kritischen Stimmen endlich gehört worden seien und etwas unternommen wurde, so Yenyo. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, werde der Verein die kommende Spielzeit wohl noch unter seinem bisherigen Namen antreten. Denn es seien noch zu viele logistische Hürden zu überspringen und all dies in der Kürze der Zeit nicht machbar. Ab der Saison 2022 will Cleveland dann unter neuem Namen sowie mit neuem Logo und neuem Maskottchen spielen. Einem gefällt das gar nicht. US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter: Was passiert hier? Das sind keine guten Nachrichten, nicht einmal für Indianer. Dass der Begriff Indians jedoch für Amerikas Ureinwohner eine Beleidigung darstellt, scheint Trump egal zu sein.